Na, da sind wir wieder. Ich bin irgendwie ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich war vorhin tatsächlich, man glaubt es nicht, ich war joggen. Vielleicht liegt es da dran. Wie sieht es bei dir aus? Bist du topfit?
Joggen bei was? 5 Grad und Nieselregen, oder?
Ich würde jetzt sagen, ja. Nee, es waren bei uns waren es irgendwie 8 Grad und trocken tatsächlich. Ich habe nur mit ein
Das.
bisschen Wind kämpfen müssen, aber sonst
Na
war's
gut.
easy.
Ja, sehr löblich. Aber ja, sag mal so. Also, ein bisschen Schlaf tut immer gut, oder?
Ja, das sowieso. Also ich habe auch so das Gefühl, dass ich nach dem Aufnehmen auch gleich schlafen werde. Außer du hältst mich jetzt hier
Wohl.
mit irgendwelchen Diskussionen hier wach.
Wohlverdient, nachdem du ja
So.
so aktiv warst anscheinend.
So nämlich. Nein. Ich war krass aktiv, man glaubt es nicht. Bei dir alles fit?
Ja.
Ausführliche Antwort wie immer. Schaffe ich es gerade so, mein Word-Dokument aufzumachen.
Kann mich nicht beklagen.
Dann lass uns kommen. Lass uns gleich mal starten. Freitagabend. Leipzig in Dortmund. Es war ein gutes Spiel. Ich habe ein gutes Spiel gesehen. Temporeich. Zumindest die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit ging da ein bisschen pro Leipzig. Dortmund gewinnt zu Hause 2-1. Und das, obwohl in meinen Augen Leipzig auf 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft war. Drei Spielszenen gibt es. Gleich auch in der ersten Halbzeit. 13. Minute. Julian Brandt mit dem Tor. Mal wieder Julian Brandt, hätte man gedacht, aber er hat den Ball vorher mit der Hand gespielt. Unmittelbare Torerzielung, dementsprechend Tor inkorrekt. Und das, obwohl er sich den Ball irgendwie von der Brust, Schulter so an den Arm legt. Also, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, sondern jemand anders, wäre es wahrscheinlich gegeben worden, oder?
Aber weiterhin bin ich Fan von dieser Regelung, weil sie das Handspiel so unfassbar eindeutig und klar auslegt. Und kein Raum für irgendwelche Interpretationen lässt. Deswegen bin ich weiterhin Fan von dieser Handspielregelung.
Was das angeht, auf jeden Fall. Nur die Sache ist, wenn jetzt Reus das Tor gemacht hätte im Nachschuss oder so, wenn es dann zählt, dann finde ich dann so die Regelung ein bisschen schwierig.
Ja. Das stimmt, dann
Aber
ist halt leider wieder das elendige Handspielthema da.
richtig, subjektive Meinung. Subjektive Wahrnehmung. Da sind wir auch gleich bei der nächsten Szene. Reus und subjektive Wahrnehmung ist eigentlich so die Überleitung. Christopher Nkunku trifft Reus mit offener Sohle am Unterschenkel. Gelb oder rot?
Ja, also tatsächlich hätte ich hier, glaube ich, ganz gerne rote Karte gesehen, dadurch, dass er auch von hinten, meine ich, kommt, der Ball auch
Ja.
weiter weg ist. Ich weiß auch nicht so richtig, was er sich dabei gedacht hat. Für mich ist es aber, es geht ja, glaube ich, klar auch auf die Wade. Also dunkel, dunkelgelb allemal, für mich eigentlich eher eine rote Karte.
Da sind wir jetzt wieder bei der Sache. Ich glaube, wenn das Augsburg gewesen wäre, Augsburg in Dortmund, dann wäre der Spieler von Augsburg wahrscheinlich vom Platz geflogen. So ist es ein Nkunku, der Starspieler, der vielleicht dann irgendwie doch noch so den Bonus hat des ja, offensiven Freigeistes und Schönspielers, dass man da dann vielleicht nur gelb zieht. Aber ich wäre tatsächlich auch eher bei Rot gewesen. Reus war auch not amused tatsächlich. Nkunku hat natürlich gleich die Hände gehoben und gemerkt, was er da gemacht hat. Ja, Reus hatte wenig Bock drauf auf ein schlichtendes Gespräch. Zu Recht aber auch. machen wir gleich weiter hier im Minutentakt. 5 Minuten später gibt es Elfmeter für Dortmund und es ist wieder Reus, der diesmal von Blaswig gefoult wird. Der Leipziger Keeper tut alles, um den Kontakt zu vermeiden, schafft es aber nicht. Dementsprechend Elfmeter korrekt? Fragezeichen.
Ja, er hatte zwar hinterher eine sehr exklusive Meinung über die Geschehnisse der Keeper der Leipziger, wo er, glaube ich, sagt, dass Reus auf jeden Fall einen Elfmeter suche und für ihn da nur ein minimaler Kontakt wäre. Also er hat das eine Bein von ihm komplett abgeräumt von Marco Reus. Ich weiß auch nicht, warum er da so hingegangen ist. Für mich in der ersten, im ersten Angucken der Szene sah es eigentlich so aus, als hätte er auch viel früher rauskommen können und den Ball vielleicht sogar noch abfangen können, bevor Reus an den Ball kommt. Entscheidet sich irgendwie da ein bisschen zu spät. Und dann ist es ein klarer Elfmeter.
Und da schreibe ich Thema abgehakt danach. Flachtes Spiel ein bisschen ab vom Tempo her. Reus macht den Elfmeter tatsächlich selber rein. 1-0 Dortmund, Emre Can in der 39. zum 2-0. In der zweiten Halbzeit dann fast nur noch Leipzig. Silva mit dem Außenriss, einen schönen Schuss, der ganz knapp am Langeck vorbeigeht. Szoboszlai, der den Ball Millimeter am Lattenkreuz vorbeilegt. Silva nochmal mit einer Chance, Forsberg. Und dann noch Werner, den Schlotterbeck kurz vor der Linie klärt. Also der Chancenzettel bei Leipzig ist deutlich größer gewesen als der bei Dortmund, beziehungsweise auch voller gewesen. Ich glaube, schmeichelhafter Sieg für Dortmund. Und sie können sich bei Meier im Kasten bedanken, der den kurzfristig verletzten Gregor Kobel ersetzt hat. Siehst du das ähnlich?
Ja.
Ja. Okay, dann, gehen wir mal auf die Tabelle. Du guckst so verwirrt. Der Dortmund auf Platz 2, 49 Punkte, vorübergehend tatsächlich erster. Druck auf die Bayern ausgeübt. Leipzig bleibt auf Platz 4, weil die Konkurrenz nicht gepunktet hat. Also die Konkurrenz, die sie überholen hätte können. Ja, gibt es jetzt tatsächlich auch nicht mehr zu sagen.
Ja, die Dortmunder hinten raus mit durchaus etwas Spielglück. Aber momentan scheint das ja sowieso auf ihrer Seite zu sein. Und den Leipzigern fehlt es am Ende. Sind wir beim Samstag Konferenz. Bei mir geht das Ganze los mit dem Kracher Union Berlin gegen den ersten FC Köln. So ein richtiger Kracher war es dann jetzt nicht, sehr umkämpft, das Ganze. Das hätte man sich bei den beiden Mannschaften aber, glaube ich, auch vorher denken können. Eine Nullnummer am Ende, weil vor allem ein Mann herausragt bei Union Berlin. Diesmal kein Stürmer, sondern der Keeper der Unioner, Frederik Renaud, hält tatsächlich am Ende, kann man sagen, das Unentschieden für Union und den einen Punkt fest. Siehst du auch so?
Ja, ich bin tatsächlich schon längere Zeit von Renaud überzeugt. Und er hat dann auch nochmal gezeigt, was er für ein klasse Keeper ist und dass er auch nicht nur mit seinem Kopf Bälle halten kann, wie er es ja letzte Woche, glaube ich, zweimal unfreiwillig, aber super gemacht hat.
Ja, gerade gegen in der zweiten Halbzeit fand ich die Kölner eigentlich näher dran am Siegtreffer. Hätten ihn eventuell vielleicht auch verdient gehabt. Hat nicht sollen sein. Wie gesagt, Renaud war wirklich sehr, sehr gut drauf. Somit bleiben die Kölner stehen am Ende des Spieltags auf Platz 12. Und Union bleibt auch auf Platz 3 und verliert so ein bisschen den Anschluss an die beiden vor sich.
Frage an dich: Wann hat der erste FC Köln das letzte Mal gegen Union Berlin gewonnen?
Noch gar nicht, hätte ich jetzt gesagt.
Tatsächlich. 2014, am 11. April. Aber zu der Zeit warst du ja, ich glaube, du bist heute auch noch nicht, kein Freund der zweiten Liga, denn es war in der zweiten Liga tatsächlich. Tore für Köln tatsächlich Patrick Helmes. Den kennt man vielleicht noch. Den Torschützen für Union. Martin Dausch, muss ich zugeben, habe ich noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber ist auch 9 Jahre her. Ja, ich habe dem Spiel nichts mehr hinzuzufügen. Es wird auch gefühlt nicht besser. Bei mir geht es weiter mit Mainz 05 gegen Hoffenheim. Gegen die TSG Hoffenheim. Mainz gewinnt 1-0 durch ein Tor von Leandro Barrero Martins. Endlich kann man den Namen mal wieder voll aussprechen. In der 33. macht er das 1-0. Es war Copy-Paste eigentlich. Sehr überschaubares Niveau in Mainz. Viel Arbeit, viel Kampf, ordentliche Zweikämpfe. Ich würde sagen, ein Spiel für Freunde der Fußballarbeit. Also Niko Kovac gefällt das, wie so oft ihm nachgesagt wird. Typisch Mainz, der erste Torschuss war drin. Auch erst in der 33. Das sagt auch einiges aus. In der zweiten Halbzeit machen sie noch ein Abseitstor. Insgesamt 16 zu 15 Torschüsse, Ballbesitz und die Zweikampfquote sprechen leicht für Hoffenheim, aber das Eckenverhältnis 11 zu 3 deutlich pro Mainz. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass Mainz verdient gewinnt, aber die Hoffenheimer jetzt nicht unterlegen waren.
Ja, das nicht. Ich weiß nicht, 16 Torschüsse, glaube ich, hast du jetzt bei den Hoffenheimern aufgezählt, gerade eben. Aber soweit ich mich erinnern kann, war da wirklich kein richtig gefährlicher dabei. Also so eine richtige Großchance habe ich bei der TSG nicht gesehen. Die Mainzer dann aber auch nicht zwingend genug, um das Ganze vielleicht noch höher zu gestalten. Somit die 7. Niederlage in Folge
das ist
bei der TSG und ihr Trainer hat, meine ich, Pellegrino Matarazzo in dieser Saison noch nicht gewonnen.
Zumindest nicht mit Hoffenheim.
Ja, ich meine mit Stuttgart. Bin ich mir auch gar nicht mal so sicher, ob er mit Stuttgart vorher Spiele gewonnen hat. Das wäre jetzt aber das allseits bekannte gefährliche Halbwissen. Wäre vielleicht nochmal zu überprüfen. Aber
ja, ich bin schon dabei.
Der Trainereffekt ist auf jeden Fall ausgeblieben bei der TSG. Soweit können wir schon mal gehen. Da hat sich die Mannschaft und der Trainer noch nicht so richtig gefunden. Und die Mainzer haben das 4. Mal in Folge gewonnen, womit ich kurz auf die Tabelle eingehen würde. Hoffenheim Platz 16 stecken mittendrin im Abstiegskampf und die Mainzer auf einem 7. Platz, womit man ja auch international spielen würde nächstes Jahr.
Also, mit Hoffenheim hat er dreimal 1-0 verloren und einmal 3-1 verloren. Und mit dem VfB Stuttgart hat er das letzte Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals in Dresden gewonnen, 1-0. Heißt, das ist der einzige Pflichtspielsieg in der Saison 22-23 für Pellegrino Matarazzo.
Oh, das ist ja wirklich eine sehr, sehr dunkle Statistik.
Aber er hat einen Unentschieden in München, einen Unentschieden gegen Leipzig und dann noch Unentschieden gegen beide Aufsteiger und in Köln. Also 5 Unentschieden, 4 Niederlagen mit Stuttgart plus eben 4 mit der TSG. Also es könnte besser laufen, sage ich mal.
Ja.
Vielleicht da jetzt auch schon mal der kurze Ausblick. Es geht nach Frankfurt. Nee, stimmt nicht. Es geht nach Freiburg. Hoffenheim muss ich gucken. Fuck. In Freiburg. Es wird nicht leichter.
Ja. Das ist richtig.
Das muss ich aufmachen. Ja, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Und ich glaube, dann bist du jetzt auch mit dem nächsten Spiel dran, richtig?
Ja. Die nächste Nullnummer an diesem Samstagnachmittag gab es 2 von. Die zweite bestand aus der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Vielleicht ein Tick ansehnlicher als die andere Nullnummer, aber auf jeden Fall ist hier ein bisschen mehr passiert, was sonst so auf dem Platz auch abging, auch wenn es vielleicht jetzt nicht fußballerischer Klasse entsprach. ich habe hier stehen Thüram-Schwalbe als einen Stichpunkt. Markus Thüram gegen Höfler.
Korrekt.
Im Strafraum der Freiburger geht zu Boden. Sein erster Blick, als er auf dem Boden liegt, ist Richtung Schiedsrichter Benjamin Brandt. Für mich ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass der Spieler nicht wirklich getroffen worden ist, sondern einzig allein einen Elfmeter schinden wollte. Dieser steht zwar ziemlich gut, pfeift allerdings zuerst auf Elfer, wird dann richtigerweise von seinem VAR-Assistenten nach draußen geschickt, schaut sich das Ganze an, nimmt den Elfmeter zurück und für mich ist dann nur noch eine Sache, die ausbleibt, oder beziehungsweise ausgeblieben ist und für mich korrekt gewesen wäre. Und das ist die gelbe Karte für Markus Thuram wegen einer Schwalbe.
Ja, das ist plumper geht's nicht. Er sucht einen Kontakt, wo kein Kontakt ist. Höfler macht es clever. Man könnte meinen, dass der Herr Höfler sehr gut auf Markus Thuram eingestellt war. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Thuram sowas macht, sowas versucht, sowas schinden will. Soll er bitte aufhören mit. Also er ist sonst ein super Kicker und ich finde, er macht sich damit so viel kaputt. Also ich war sehr, sehr oft und häufig überzeugt von ihm, aber durch so Aktionen macht er sich einfach schlichtweg unsympathisch. Also, und sich danach dann noch, wenn der Schiedsrichter Brandt vom Videobildschirm wieder auf den Platz läuft, sich noch mit bei ihm zu beschweren, weiß ich nicht. Also spätestens da hätte er die gelbe Karte sehen müssen.
Ja, also ich finde es auch, ich weiß nicht, warum er die nicht gesehen hat. Für mich, finde ich, sollten Schwalben. Ich fand es schon, dass öfter Situationen gab in dieser Saison, wo offensichtlich geschwalbt worden ist und das Ganze aber nicht geahndet worden ist. Und ich finde, da sollte man durchaus härter wieder durchgreifen. Didi Hamann als Sky-Moderator hat das Ganze noch drastischer formuliert. Er fordert da, glaube ich, noch üblere Strafen als nur die gelbe Karte auf dem Platz. Für mich würde aber vorerst konsequent die gelbe Karte würde für mich vorerst ausreichen bei einer Schwalbe.
Ich glaube, jetzt müsste vielleicht Daniel Farke ihn auch mal zur Seite nehmen und sagen, hier Junge, wir haben den Videoschiedsrichter, ne? Also ganz blind sind die in Köln auch nicht. Also es sollte schon, wenn du versuchst, den Elfmeter rauszuholen, sollte schon Kontakt da sein. Und also ich glaube, dass jetzt da wirklich entweder der Trainer Farke in dem Fall oder im ganz schlimmen Fall Vater Thuram. Der war ja auch mal, soll ja auch ein ganz guter Kicker gewesen sein. Und ich glaube, beziehungsweise ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eigentlich auch kein Freund von Schwalben ist. So habe ich ihn jetzt nicht in Erinnerung. Also ich hoffe doch, dass da dass er irgendwie mal zur Vernunft kommt. Und ich gehe auch mit, dass sowas sanktioniert werden soll und auch konsequenter sanktioniert werden soll. Also zumindest mit dir gehe ich mit, jetzt nicht mit Herrn Hamann, weil rote Karte finde ich dafür ein bisschen zu krass. Aber wenn ich mir angucke, dass Ahamada, war es glaube ich, in Stuttgart vom Platz fliegt, weil er da 3 Treppenstufen zu den Fans hochläuft, das eine gelbe Karte ist, finde ich dann unsportliches Verhalten von der Schwalbe dann doch irgendwie ein bisschen schlimmer als zu den Fans gehen, zu den eigenen Fans. Aber
ja.
Nein, ich mag die Regeln nicht.
Richtig. Nächster Aufreger gegen Ende der Partie ist es Rami Benzebaini, der so ein bisschen die Fassung verliert, würde ich mal sagen. erst schießt er nach einem Foulpfiff den Ball weg. Für mich ist es eine klare gelbe Karte. Also in jeder Situation, wo einfach der Spieler meint, er müsse den Ball irgendwo hinwegschießen, finde ich, gehört da die gelbe Karte gezeigt. In anderen Sportarten gibt es auch nicht. Man stellt sich vor, beim Handball, wenn die Spieler anfangen würden, die Bälle wegzuwerfen, ja, wenn da jemand irgendwie Freiwurf oder irgendwas bekommt. Ja. Also da ist es gang und gäbe, dass der Ball da hingelegt wird und dann aber nichts wie weg da. Ja. Finde ich, sollte beim Fußball weiter so geahndet werden, wurde so geahndet. Danach hämisches Klatschen in Richtung Schiedsrichter ist für mich auch eine sehr klare gelbe Karte. Somit sieht er zweimal gelb innerhalb von 5 Sekunden vielleicht, 10 ja. Sekunden, ich weiß es nicht. Erzürnt ihn noch mehr, das Ganze. Auf dem Weg in den Kabinentrakt sollen unschöne Worte gefallen sein in Richtung Schiedsrichter gespannt, was die tatsächlich nicht gehört haben, sondern hinterher durch das ganze Sky-Fernsehteam, glaube ich, wurde das erst aufgearbeitet oder von denen wurde es mitbekommen oder so, ja. Ihm droht also nicht nur irgendwie ein Spielsperre, sondern eine noch härtere Strafe.
Finde ich auch vollkommen korrekt. Also vielleicht noch zur Vorgeschichte. Thuram hat für das gleiche Ballwegschießen auch gelb gesehen. Das war aber dann nach seiner Schwalbe. Also da ja. ging es nicht um den Platzverweis. Und auch noch zur Entstehung. Der Freistoß für Freiburg, da war jetzt vielleicht auch nicht die beste und richtige Entscheidung. Aber sei dahingestellt, Benze Baini darf sich da nicht so aufregen. Und ja, das Klatschen über die gelbe Karte darf auch nicht sein. Man stellt sich vor, Benze Baini verschießt einen Elfmeter und Benjamin Brandt geht zu ihm hin und klatscht ihm ins Gesicht. Was ist denn das denn? Also ist ja vergleichbar. Auffällig ist mir gerade so gekommen, der Gedanke. Gladbach wird ja wahrscheinlich beide Spiele ablösefrei verlieren zum Saisonende. Vielleicht würde das ja auch einem Mannschaftsgefüge besser tun. Vielleicht jetzt eine steile These. Ich bin jetzt nicht bei den Besprechungen und dem Training dabei. Aber das Spiel deutet für mich schon darauf hin. Vor allem kamen ja dann irgendwie vier Spieler an, die Benze Baini da irgendwie versucht haben zu beruhigen, unter anderem auch Stindl und Kramer, also die schon auch, glaube ich zumindest, großen Einfluss in der Mannschaft haben. Und da hat er jetzt auch nicht so richtig drauf gehört. Also auf der einen Seite Zeichen, dass Benze Baini geht, aber für mich auch auf der anderen Seite schon so ein kleines Indiz, dass es vielleicht für das Mannschaftsgefüge in Gladbach durchaus besser sein kann, wenn beide Heißsporne, würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht andere Trikots tragen im Sommer.
Ja. Am Ende auch die Nullnummer, weil Player an diesem Spieltag eher als Torverhinderer gilt als Torschütze auf beiden Seiten. Vorne vergibt er viele Chancen, hinten rettet er grandios kurz vor Schluss. Also 0-0 mit ja, viel Tamtam auf jeden Fall nebenbei. Wir haben die Gladbacher jetzt auf Platz 10, wirklich so ein bisschen im Niemandsland, 30 Punkte. Da geht vorerst eigentlich erstmal wenig nach hinten, nach vorne wird schwierig. Und die Freiburger auf einem sehr, sehr guten Platz 5. Mit einem wunderschönen Spiel am Donnerstag, auf das sich der Herr Streich sehr, sehr freut. Er will alle Spiele mitnehmen, hat er gesagt. Er will sich von niemandem anhören lassen, dass er ihn zu Hause gelassen hat. Ja, die sind auf jeden Fall heiß, nach Turin zu fahren.
Ich muss sagen, das Originalzitat gefällt mir ein bisschen besser, weil der Akzent von Herrn Streich schon sympathisch ist. Aber wenn du es nacherzählst, kann ich mir so ungefähr vorstellen. kommen wir zum Derby. Bochum-Schalke. Abstiegskampf. Ruhrpott-Derby, das kleine Ruhrpott-Derby. Es war alles drin, außer ein Fußballfest, würde ich sagen. Schalke gewinnt 2-0 und macht damit im Keller wieder Partystimmung. Wenn letzte Woche noch Licht gebrannt hat, ist jetzt die Partystimmung da. 4 Mannschaften mit 19 Punkten. Formspiel brisant, Thomas Reis ist ja wieder in alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Es gab Pfiffe, es gab einen Banner. Ja, die Entstehung des Wechsels ist in Bochum immer noch, lässt den Bochumern immer noch aufstoßen. Zu Recht anscheinend.
Ja, also ich finde durchaus zu Recht. Auch nach den Aussagen, die er vor seinem Wechsel oder bevor er, also als er noch Trainer bei Bochum war, getätigt hat und dann natürlich zu so einem direkten Kontrahenten zu gehen. Also, das finde ich schon ein bisschen komisch auch. Ne?
Aber er wünscht sich, dass beide drinbleiben. Ja. Hätte ich auch nichts gegen, sagen wir so prinzipiell. Ja, zum Spiel. Schwache Halbzeit oder schwaches Spiel eigentlich. Bochum schon mit deutlich mehr Ballbesitz, aber es war dann doch wirklich viel, viel Abstiegskampf und Abstiegskrampf. Eine schöne Aktion, zumindest von Salazar, hätte ich hier noch. Ich muss mal kurz das Zitat raussuchen. Denn in erster Halbzeit war es, glaube ich. Nee, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit. Er will eine Ecke schießen und dann plötzlich landet ein Reisbeutel neben ihm. Auch eine Protestaktion der Bochumer Fans. Über die ganzen Wortspiele könnt ihr euch Gedanken machen. Aber Salazar hebt den Beutel auf, küsst ihn und legt ihn zur Seite. Nach dem Spiel sagt er, er mag es überhaupt nicht, wenn Leute so mit Essen umgehen. Finde ich gut. Ich glaube, Mesut Özil hat sowas auch mal gemacht. als Bananen, glaube ich, aufs Spielfeld geflogen sind. Gehört sich nicht. Also generell irgendwas aufs Spielfeld werfen. Muss nicht sein, soll nicht sein, darf nicht sein. Und wenn es dann noch Essen ist, also uns in Deutschland geht es schon gut, ja, aber wir müssen jetzt nicht irgendwelche Essen da hinschmeißen, was dann sowieso weggeschmissen wird. Gut reagiert von Salazar, das Positive mal hervorheben. Zum Spiel, kurioses 1-0, Manuel Riemann und Masovic, glaube ich, ein bisschen uneinig, wer den Ball denn klärt. Im Endeffekt klärt ihn keiner und dann Ping-Pong-mäßig faustet sich Manuel Riemann den Ball ins eigene Tor. Bülter macht dann in der 79. 2-0. Und dann hätten wir noch ein Tor von Kevin Schlotterbeck. 83. Minute, aber er stand im Abseits. Muss man schon die Lupe und die Zeitlupe herholen, um zu sehen, dass Philipp Hofmann vorher den Ball spielt und somit das Tor inkorrekt ist. Habe ich das den Fernsehbildern richtig entnommen?
Ja, völlig richtig.
Ja, das freut mich. Bülter macht der 79. 2-0, habe ich schon erwähnt. Schalke gewinnt, weil dann doch die besseren Chancen, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten, haben sie sich die besseren Chancen rausgespielt, dann auch logischerweise die Chancen genutzt. Und das mit einer Passquote von sage und schreibe 59%. Es ist gerade so jeder zweite Ball angekommen. Also sogar ein bisschen mehr sogar. Zeigt vielleicht auch, was das dann doch für ein Spiel war. Und der Abstiegskampf macht Freude, oder? Wenn es so bleibt bis zum Ende. 5 Mannschaften da innerhalb von einem Punkt.
Ja, ist wahrscheinlich nicht gut für die ganzen Mannschaften, Teams, Verantwortlichen, was weiß ich. Aber ich glaube, für jeden Fußballfan ist das super.
Was meinst du? Welche beiden trifft es am Ende?
Der fast eben gesagt, als du meinst, es wäre schön, eigentlich wenn Schalke und Bochum drin bleiben, hätte ich fast die Aussage getroffen. Ich glaube, niemand stört es, wenn ein Verein wie Hoffenheim absteigen würde. Und ich glaube, das ist tatsächlich so von den Vereinen der entbehrlichste in der Bundesliga, würde ich mal sagen. Nachdem ich wieder gesehen habe, wie viele Auswärtsfans weit angereist aus Hoffenheim in Mainz waren. Ja. Es waren nicht so viele.
Ja, ich glaube, ich glaube auch, wenn wir uns ganz Deutschland angucken, wäre es wahrscheinlich, würde es auch viele Sympathien treffen, wenn Hoffenheim und Hertha absteigen. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Stuttgart drin bleibt, weil eigentlich spielen die ja einen schönen Fußball, nur sie treffen das Tor halt nicht. solange die Eintracht nicht da unten reinrutscht, das wird nichts mehr diese Saison. Es ist mir dann unterm Strich auch irgendwie egal, wenn ich ehrlich bin. Hast du noch was zum Revierderby?
Nee.
Okay, dann. Ich hoffe, ich habe richtig mitgezählt. 5 Spiele hatten wir.
Ja.
Das heißt, den Spieler des Spieltags oder die Spieler des Spieltags. Ich glaube, ich fange diese Woche an. Ich habe mich für, wahrscheinlich zum wiederholten Male, für Moussa Diaby entschieden. Wir kommen später noch drauf zu sprechen. Eine Vorlage, ein Tor, viel Tempo über rechts, wie man es eigentlich von ihm erwarten kann oder mittlerweile auch schon erwarten muss fast. Und er bildet eben mit Jeremy Frimpong, auch wenn es nur eine halbe Stunde war, finde ich, eins der besten Duos auf der rechten Seite der Bundesliga, wenn nicht sogar das beste Duo auf der rechten Außenbahn bei Leverkusen. Und deshalb für mich zumindest der Feldspieler des Spieltags, sagen wir so.
Ja, bei mir steht hier tatsächlich der gleiche Name, kann mich auch nur anschließen. Auch ich sehe das so, dass die beiden, Frimpong und Diaby im Zusammenspiel, auf jeden Fall mal das schnellste Duo rechts auf der rechten Seite sind, würde ich auch fast sogar sagen, weltweit. Es ist wirklich schon nicht so schlecht. Tor eingeleitet, ein Assist beigesteuert, selber getroffen, hat eigentlich alles getan an diesem Spieltag, Moussa Diaby, ja.
Es ist auch so mittlerweile schon die Frequenz, wie er mit Frimpong eigentlich abliefert.
Ja.
Es bringt halt nichts. Es können halt zwei Spieler können die Mannschaft nicht nach vorne hieven. aber ja, also Frederik Renault hätte es auch sein können, muss man mal auch mal so sagen.
Ja, hätte auch nicht bei sein können. Korrekt. Ja, du hast eben eine Passquote angesprochen und jede Woche aufs Neue ärgerst du damit die Augsburger.
Diesmal nicht. So.
Ja, diese Woche allerdings haben sie eine Passquote vorzuweisen von 74%. Das ist, glaube ich, für sie überdurchschnittlich, um es mal so zu sagen. Zu Hause
tatsächlich. Warte.
Bitte?
Finde ich kurz raus, wenn du mir kurz gibst. Passquote.
Ja, ich mache einfach mal ein bisschen weiter.
Was hast du gesagt? 74 ist überdurchschnittlich.
74.
Ja? Überdurchschnittlich.
Bitte?
Überdurchschnittlich gut.
Überdurchschnittlich gut, ja. Zu Hause gespielt gegen Werder Bremen. Ein direkter Konkurrent auf jeden Fall von den Augsburgern. Am Ende steht ein 2:1 Heimerfolg, das vierte Heimspiel, was sie in diesem Jahr gewinnen. Und somit hält die Heimserie der Augsburger weiter an. Wirklich zu Hause sind sie eine Macht. Jeweils früh getroffen in den Halbzeiten, dazwischen Bremen ausgeglichen gehabt und ja, mit der 2:1-Führung die restliche zweite Halbzeit sich auf das konzentriert, was sie am besten können. Das ist verteidigen einfach. Da haben sie dann den Bremern kaum Chancen gegeben, die es viel über Flanken probiert haben, viel den Ball zwar hatten, allerdings da kaum durchgekommen sind, die Werderaner. Auch Elfmeter blieben ihnen verwehrt, für mich aber eigentlich alle Entscheidungen soweit korrekt gelaufen. Eine Szene ist Weiser gegen Bauer, ziemlich gegen Ende, so ein kleiner Bodycheck. Für mich fällt da aber Weiser zu schnell. Und du hast noch eine Szene gegen Mitte der zweiten Halbzeit, war das?
Richtig, Beljo gegen Grujew. Linke Strafraumgrenze im Eck, genau. Der Ball kommt hoch, Grujew, beide gehen mit gestreckten Beinen hin, Grujew spielt ihn zuerst, Beljo trifft dann den Fuß von Grujew, leichter Kontakt, tritt unter den Fuß. Also ich glaube, da hätte sich kein Augsburger beschweren können, wenn es Elfmeter gegeben hätte für Bremen. Aber anscheinend war es dann doch zu wenig, um Felix Zweier, glaube ich, als Schiedsrichter, nach draußen zum Monitor zu schicken.
Es hat ja sogar andersrum Freischuss gegeben, kann das sein?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja. Nee, Daniel Schlager nicht eingegriffen auf jeden Fall. Hat sich aber auch niemand zumindest vehement beschwert.
Richtig.
Ja. Bei der ganzen Szene. Ja, am Ende dann 2:1. War sonst auch kein wirklich hochklassiges Spiel, was aber auch nicht wirklich zu erwarten war. Die Bremer rutschen 1 ab, meine ich, auf Platz, nee, 2 sogar, glaube ich, jetzt auf Platz 11. Und die Augsburger bleiben auf Platz 13, haben 7 Vorsprung auf Hertha. Das sieht alles noch sehr, sehr entspannt aus.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Nicht mal irgendeine unnötige Statistik. kommen wir zum Topspiel. Der Südklassiker Stuttgart-Bayern. Die Bayern gewinnen 2:1. Es war ein gutes, flottes Spiel. Es war am Samstag in meinen Augen das beste Spiel, weil auch Stuttgart gut dagegen gehalten hat und auch offensiv mitgespielt hat. 11:14 Torschüsse waren es. Bredlo hat super gehalten bis zur 39. Minute. Da ist ihm dann ein Weitschuss von Matthijs de Ligt durch die Hände gerutscht. Man könnte sagen, dass Mafropanos ihm so ein bisschen die Sicht versperrt und er dann erst relativ spät den Ball sieht, aber er hat selber im Interview hinterher gesagt, dass er den eigentlich halten muss. Das ist das Problem als Keeper. Wenn der Stürmer eben 200%ige nicht macht, wird nicht so drüber gesprochen, wie wenn ein Keeper so einen Fehler macht. Zweite Halbzeit dann tatsächlich Erik Maxim Choupo-Moting mit dem 2:0. Dann bemerkenswerter Dreifachwechsel. Sané, Mané und Gnabry kommen rein. nach dem 2-0, wer kann, der kann, würde ich mal so sagen. Auch wenn Sané und Gnabry aktuell in einem kleinen Formtief stecken und Mané erst von der Verletzung zurückkommt. Aber trotzdem, also namhafter geht es ja fast gar nicht mehr in der Bundesliga. Aber unabhängig davon, das Spiel ist ein bisschen abgeflacht. Dann Stuttgart macht in der 88. den Anschlusstreffer zum 2-1 und dann wird's nochmal richtig wild. Also die Schlussphase gab es dann auf beiden Seiten Chancen. Es hätte 3-1 oder auch 2-2 ausgehen können. Aber ja, schaut man sich die 90 Minuten an, gewinnen die Bayern, verdient 2-1. Mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Ich erinnere mich da an den Goretzka-Kopfball, den Bredlo aus kürzester Distanz abwehrt, wobei der auch direkt auf den Mann kommt. Aber die Chancenqualität der Münchner war dann doch den Ticken höher. Deshalb verdienter Sieg. Ein Thema würde ich aber gerne noch ansprechen. Ein Thema, was mir als Frankfurt-Fan natürlich am Herzen liegt, ist, am Herzen liegt es falsch, was immer brisant im Kopf ist, sagen wir so, sind diese leuchtenden Fackeln in den Fanblöcken, auch Pyrotechnik genannt. Rekordverdächtig, würde ich sagen, was da in Stuttgart abgebrannt wurde, auf beiden Seiten.
Das stimmt, ja. Sind ja eigentlich die Münchner Fans jetzt nicht so bekannt für, muss man vielleicht mal sagen. Allerdings da auf beiden Seiten sehr, sehr ordentlich.
Also so zu Beginn des Spiels sah es mir so aus, als ob so eine angemeldete Show-Choreo der Stuttgarter gab. Aber während des Spiels haben die dann auch weiter gezündelt. Zweite Halbzeit haben die Münchner dann losgelegt, da sind auch ein paar Raketen geflogen und es gab auch ein paar Böller. Der einer kam für Alphonso Davies sehr unerwartet, ist dann schon ziemlich zusammengezuckt. Ich bin gespannt. Also könnte man schon, muss ich jetzt auch mal sagen, könnte man auch schon die eine oder andere Strafe verteilen, also Geldstrafe in dem Fall. Ich meine, da gibt es Vereine, die schon ordentlich bezahlen mussten, wenn die Fans gezündelt haben.
Ja, aber es sind ja mittlerweile fast, also so diese Strafen, die gehen ja fast irgendwie immer so ein bisschen auch unter, ja. Also, ja. Ich glaube, jeder Verein hat ja in seinem Jahr bestimmt einige Strafen, aber die sind immer so, ja, gut, irgendwo in der Nebennachricht steht dann mal, sie müssen wieder 50.000 bezahlen, weil an den und den Spieltagen von den Fans gezündet worden ist.
Es ist ja auch, wenn man sich das mal so anschaut, gefühlt sind es ja irgendwie 75% der Vereine, bei denen die Fans zündeln. Also, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass mal Hoffenheim, Wolfsburg, dass die so zündeln, aber ja. Bei Bayern sieht man es auch ab und zu, dann die Klassiker, Frankfurt auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, also man sollte da dann, glaube ich, solange man mit dem gleichen Maß die Strafen verteilt, ist ja alles irgendwie dann gut, unabhängig davon, ob Pyrotechnik ins Stadion gehört oder nicht.
Ja.
Tabelle vielleicht noch kurz. Bayern holt sich die Tabellenführung zurück, nachdem Dortmund über Nacht sie überholt hat. Es sind genau 25 Tore, die Münchner vor den Dortmundern sind. Und der VfB ist genau ein Tor tatsächlich vor dem Relegationsplatz und 12 vor Schalke. 12 Tore vor Schalke. Alles punktgleich unten.
Oh, spannend. Ja. Müller feiert mit dem Assist für Choupo-Moting seine 300. Torbeteiligung in der Bundesliga für die Bayern.
Das ist eine Ansage.
Das ist sehr, sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich auch, was Leverkusen da geliefert hat gegen Hertha BSC. Allen voran, wir hatten es eben schon angekündigt, Frimpong und Diaby auf der rechten Seite. Ehe Frimpong Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt werden muss. Ich habe noch keine weitere Diagnose bekommen, wie schlimm es aussieht und ob er eventuell länger ausfallen wird und die Partien in der Euroleague verpassen könnte.
Könnte, ja, aber so wie ich gelesen habe, gibt er sich fit. Also er sagt, er ist gegen, weiß ich gar nicht, Ferencváros, glaube ich, ist er dabei.
Weil ich finde, dass die beiden wirklich für das Leverkusener Spiel sehr, sehr essentiell wichtig sind. Da mir Leverkusen sonst viel zu statisch spielt und da wenig, ja, einfach zu wenig Überraschendes sonst dabei ist. Und das liefern die beiden eben. Deswegen glaube ich, dass Leverkusen mit den beiden oder gerade eben auch Frimpong ein deutlich besseres Team ist. Gegen Hertha, ja, gab es auch nicht so viel Gegenwehr, muss man wirklich sagen. Die Berliner, fand ich, haben das eigentlich ganz ordentlich gemacht, gut angelaufen. Dann haben sie aber schon die zwei Treffer kassiert. Mitte der ersten Halbzeit steht es dann schon 0-2 aus ihrer Sicht. Dann wurde es schon relativ schwierig früh in der Partie. Das dritte fällt dann Mitte der zweiten Halbzeit. Sie kommen kurz ran durch einen Elfmeter. Mitte der zweiten Halbzeit, der ja eigentlich ein bisschen unnötig ist, aber eindeutig, oder?
Ja, Fosu Mensah ist es, der Plattenhardt so von hinten festhält und dann noch in die Hacken läuft. Ja. Also klare Elfmeter.
Ja, quasi umeinfunden, klarer Elfmeter. 3-1, Aufbäumen der Hertaner könnte man dann vielleicht denken, aber nee, es waren dann Leverkusener doch wieder, die dann deutlich näher an dem 4-1-Treffer waren. Das haben sie dann auch erzielt. 4-1, Ergebnis geht dann durchaus in Ordnung. Die Berliner hinten löchrig und nach vorne sehr, sehr harmlos. Tabellarisch das.
Achso, Entschuldigung. Bitte? Nice. Ich wollte dich fragen, ob Florian Wirtz das Puzzlestück ist, was Leverkusen der Hinrunde gefehlt hat.
Auch. Ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen, weil ich, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, spiele sehr, sehr statisch von den Leverkusern. Sie brauchen ja immer wieder jemanden, der eben für überraschende Momente sorgt. Und genauso einer kann eben Florian Wirtz sein. Und deswegen tut er dem Spiel der Leverkusener sehr, sehr gut.
War das nicht diese Vorlage auf Diaby zum 3-0, wo er da irgendwie den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt, eine Bewegung macht und dann No-Look-Pass durch die Gasse? Also da muss ich schon sagen, wenn ich es jetzt nacherzähle, schon Gänsehautfaktor. Ich glaube, mit Würz wäre Leverkusen vielleicht den einen oder anderen Punkt näher an den Champions League Plätzen. Steile These natürlich.
Ja. Tabellarisch dann jetzt Platz 9 für Leverkusen. 3 Punkte Rückstand auf Platz 8. Und Hertha, der fünfte Kandidat in dieser Fünfergruppe, mit einem Punkt mehr als der Rest auf Platz 14.
Ich habe tatsächlich nur noch eine Sache hinzuzufügen. Wenn Bayern 04 Leverkusen so viele Punkte erreichen möchte, wie sie letzte Saison hatten, müssen sie ab sofort alles gewinnen.
Oha.
Also ich meine, sie haben gegen Hertha schon gut vorgelegt. Der Sieg war auch schon nötig, weil sie inklusive des Hertha-Spiels alles gewinnen müssen. Ich glaube, das schaffen sie nicht. Nächste steile These. kommen wir zum Sonntagabend Wolfsburg gegen Frankfurt. Es war ein 2-2. Wir müssen eigentlich nur über eine Halbzeit sprechen. Die zweite ausgeglichen, leichte Vorteile für Wolfsburg, aber unterm Strich, ja, für Leute, die es verpasst haben, muss man sich jetzt nicht in den Highlights angucken. Dritte Minute, vielleicht schon die erste auffällige Szene, denn Kevin Trapp macht einen Klimmzug am Tor und versenkt dadurch den Pfosten im Boden. Ich weiß nicht, warum mir das vorher nicht aufgefallen ist, aber ja, irgendwie komisch. Auf jeden Fall war das Tor dann wieder den DIN-Maßen, weiß ich gar nicht, sind Fußballtore genormt, also durch die DIN-Norm genormt?
Ich glaube keine DIN-Norm, aber auf jeden Fall sind sie, glaube ich, also die Maße sind ja schon gleich überall.
Ja, 2,44 hoch oder so. Auf jeden Fall hat es dann gepasst. Kevin Trapp mit dem Klimmzug beide Seiten gemacht. Übrigens lustige Szene, Kuhn Castells hat es dann nach der Pause auch gemacht. Oder versucht, aber dann war das Tor halt schon da, wo es hin muss und da ist ja nicht mehr so viel gekommen. Kommen wir mal zum Fußballerischen. Omar Marmoush mit dem 1-0. Ausgerechnet Marmoush, der ja, so hört man, kurz vor einem Wechsel zur Eintracht steht, im Sommer ablösefrei. Ja, so die klassische Geschichte, wie es halt so ist. Ordentliche erste Halbzeit von beiden Mannschaften, viel Tempo drin, guter Spielwitz. Hat sich die erste Halbzeit, kann man sich angucken. Kolo Muani, 22. mit einem Kopfballtor. Selten Anblick. Evan Dicker mit einem ordentlichen Strahl. Ich hätte es jetzt prinzipiell eher andersrum erwartet. Frankfurt dreht das Spiel. Yannick Gerhardt macht dann das 2-2 und dann war es das tatsächlich auch schon. Spielerisch. Ich hätte noch ein schönes Zitat von Maximilian Arnold. Ich muss jetzt gerade nur noch mal ein bisschen Zeit überbrücken, weil ich es nur suche. Da haben wir es. Wenn Kolo Muani läuft, brauche ich mich nicht mit ihm zu messen. Ich bin halt ein Güterwagen und er ist ein ICE. Okay, wenn Maxi Arnold ein Güterwagen ist, überlasse ich dir jetzt mal das Bild im Kopf, was ich dann bin, wenn ich joggen gehe.
Okay.
Ja, also hat er irgendwo recht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Maxi Arnold als Güterwagen einordnen soll, aber Kolo Muani ist schon nicht langsam.
Ja.
2-2 geht in Ordnung. Wolfsburg 12-10 Torschüsse, 52% Ballbesitz, ausgeglichene Zweikampfquote. Ja, also zweite Halbzeit dann einschläfernd. Frankfurt bleibt auf Platz 6. Da wird sich auch erstmal nicht so viel ändern. Mainz ist rangerückt. Wolfsburg wurde von Mainz überholt. Immer noch 5 Punkte Rückstand auf die Europa League auf Platz 8. Die Wölfe.
Ja. Ich habe dem Spiel eigentlich nichts mehr zuzufügen.
Das ist ja unfassbar. Schon wieder alles vorweggenommen. Ich muss mich mal zügeln demnächst.
Gut. Sind wir eigentlich mit dem Spieltag soweit durch und können mal schauen, was sonst noch so passiert diese Woche. Letzte Woche war ja Pause, so ein bisschen, irgendwie unter der Woche. Die Abende waren grau und leer. Diese Woche geht es wieder rund. Champions League, Euroleague, deutsche Beteiligung, Dienstag Dortmund in Chelsea, Hinspiel 1-0 gewonnen. Mittwoch die Münchner zu Hause gegen PSG, auch das Heimspiel, das Hinspiel 1-0 gewonnen. Also für beide deutschen Mannschaften alles drin. Dann am Donnerstag Euroleague mit deutscher Beteiligung. Alle drei dürften eigentlich im Einsatz sein. Ja, Freiburg korrekt. In Turin. Die Leverkusener gegen Ferencvaros und Union gegen.
Na?
Genau, gegen.
Na? Union?
Union Saint-Gilloise. Sehr gut, am Donnerstagabend. Also, es geht rund unter der Woche. Dann am Wochenende wieder schauen wir mal, was wir da Feines in der Bundesliga haben. Ja, alles überstrahlend, wahrscheinlich Revierderby, Schalke gegen Dortmund. Denkst du, Schalke hat eine Chance? Sie sind ja, glaube ich, verglichen mit den vorherigen Duellen mit Dortmund fast sogar am besten drauf. Also ich finde, in den letzten Jahren gab es nie ein Duell, wo man gesagt hat, okay, Schalke ist wirklich irgendwie gut drauf, aber momentan muss man ja eigentlich sagen, dass Schalke gut drauf ist. Sie spielen auf Schalke. Ist es vielleicht mal wieder ein Derby-Sieg für S04?
Ist möglich. Also es ist tatsächlich, ich würde sogar sagen, Schalke ist potenziell auf Augenhöhe mit Dortmund. Es sind in Deutschland die beiden ungeschlagenen Mannschaften 2023, zumindest in der Bundesliga. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der dritten oder vierten Liga noch eine Mannschaft gibt, die ungeschlagen ist. Schalke hat im Jahr 2023 von allen Fußball-Bundesligisten die wenigsten Tore gefangen. Sie spielen zu Hause, sie sind gerade euphorisch wie sonst was. Ich sehe da auch eine stabile Defensive mit Fährmann, mit Yoshida und mit Jens innen. Es ist was möglich. Also wenn sie es schaffen, den Dortmundern die Spielfreude zu nehmen, unter anderem Reus und Brandt, dann ist was drin. Wenn sie das nicht schaffen, dann kann es natürlich auch kippen und deutlich für Dortmund ausgehen.
Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, also ich finde nach langer Zeit war wirklich ein sehr, sehr spannendes Revierderby, weil ich auch glaube, dass alles passieren kann an diesem Spiel. Topspiel am Samstagabend 18.30 Uhr. Freitagabend Köln-Bochum. Spannend für den FC. So richtig raus aus dem Rennen da hinten sind sie noch nicht. Verlieren sie das Spiel, sollten sie doch nochmal die Augen nach hinten richten. Ansonsten Viererkonferenz dann, weil drei Spiele am Sonntag stattfinden. Freiburg, Leverkusen und Union, die drei Euroleague-Teilnehmer am Sonntag dann im Einsatz.
Bevor du Schluss machst, Bayern gegen den Angstgegner? Fragezeichen. Aus Augsburg?
Zu Hause gegen Augsburg. Ich glaube, in Augsburg, mit dem Lauf, den die Augsburger haben, könnte das sehr schwierig werden, gerade nach einem Spiel gegen Paris. Das sind dann, glaube ich, die klassischen Spiele, wo man nicht ganz auf der Höhe ist. Zu Hause, ja, aber also ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass man da vielleicht patzt. Ja. Und da muss man vielleicht beten, dass die Schalke was reißen gegen Dortmund am Abend. Mal sehen.
Einiges drin.
Aber ja, es wird spannend unter der Woche, so wie am Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.